Wir sind in einer Serie vom Auftrag. Und vielleicht können wir gerade mal die Folie zeigen, wo der Auftrag von Jesus Christus definiert wird in der Bibel, wo er sagt, geht hin, macht zu Jünger, verkündigt das Evangelium. Und wir wollen uns in dieser Serie, in diesem Monat, uns diesem Auftrag widmen, den er ganz klar formuliert hat. Und eigentlich wir uns nicht entziehen, es ist kein Vorschlag, es ist nicht ein guter Tipp, sondern es ist ein Auftrag, den er uns gibt, den er uns gegeben hat. Und der Hans-Jürg hat das die letzten zwei Sündige super eingefädelt, hat mich jede Predigt extrem herausgefordert. Wie hat das können sein, dass wir in Europa 2,5% Jesus-Nachfolger haben, nach 2000 Jahren? Ich habe kürzlich mit einem geredet, der Projektleiter ist bei der Hilti. Und ich habe ihm das auch so erzählt, in welcher Serie, dass wir drin sind. Und er hat gesagt, weisst du, normalerweise würde dir gekündigt werden, wenn du so unterwegs bist. Du würdest einen Job verlieren, wenn nach 2000 Jahren du eine Bohrmaschine machen und nach 2000 Jahren hast du mal einen Schalter entwickelt, oder? Und das ist wirklich, und es müsste uns eigentlich extrem stressen. Der Hansi hat über das geredet gehabt. Heute werden wir über die vier Hindernisse, warum wir den Auftrag nicht wahrnehmen, reden. Was sind denn die vier Big Four? Weil eigentlich gibt's ja jenste Hindernisse. Oder jetzt, was sind denn die wichtigsten vier? Und, es gibt ja in Afrika die Big Five. Vielleicht wissen das die einen, die Big Five. Das sind die, Tier, wo für die Jagd am schwierigsten ist zum Jagen. Und in denen die nennen wir the Big Five. Das ist der Elefant, weil es am schwierigsten ist eigentlich falsch, am gefährlichsten zum Jagen. Wenn du einen Elefant anschiessest, dann macht er dich fertig. Außer du bringst ihn um. Elefant, der Büffel, das Nashorn, der Löwe und der Leopard. Das sind die Big Five von Afrika. Stimmt das, gell? Das stimmt nämlich. Weil es gar nicht um Grösse, sondern es geht um den Schwierigkeitsgrad. Und auch wir haben die Big Four. Der Schwierigkeitsgrad, wenn du den willst jagen, die vier Hindernisse, es ist ein riesen Challenge. Und wir haben natürlich eine Geschichte in Sinn, hat wirklich nichts mit dem Thema zu tun. Aber es ist eine Tiergeschichte. Und darum habe ich gedacht, ich will euch nicht vorenthalten, weil es ist wirklich gesund, einfach mal lachen. Obwohl es ist nicht so lustig war in dem Moment. Wir sind in Kenia auf einer Safari. Wir sind den Tag rausgefahren. Simon, ich und ein paar andere, meine Eltern und andere Leute. Und wir schlafen irgendwo in der Pampas draussen in so Zelt. Und dort hat es wirklich sehr viele gefährliche Tiere. Nicht wie in Zürich, wo die Katze, glaube ich, das gefährlichste ist. Wirklich sehr gefährliche Tiere. Wir sind dort in einem Zelt drin, du checkst alles ab und es ist wirklich sehr sauber. Aber es hat keinen Strom gehabt. Auf jeden Fall haben wir Taschenlampen bekommen. Ich muss aufs WC. Und was ist das Schlimmste, wenn du aufs WC gehst? Was ist das Schlimmste? Was denkst du oftmals, wenn du zur Nacht aufs WC gehst, dunkel ist es? Was ist drin? Oder? Hat es eine Schlange drin? Du denkst, irgendetwas kommt rauf. Und es war wirklich feister gewesen, zur Nacht. In Afrika, in der Pampas draussen. Draussen hörst du die Leute schreien. Und ich muss aufs WC und ich sage, komm, ich bin doch ein Mann. Ich brauche doch keine Taschenlampe. Ich laufe rein. Ich taste mich so durch. Ich gehe aufs WC. Und mir kommt der Gedanke. Ich habe nicht reingeschaut. Weisst du, ist blöd. Aber komm, ich ziehe es durch. Ich bin dort gemütlich am Machen. Ich stehe auf und du kannst spülen sogar. Das habe ich gespült. Und ich sehe, wie so das Ding, etwas ist nicht runter. Etwas ist nicht runter. Und ich denke, nein, was ist das? Ich hole die Taschenlampe, ich schaue und ich sehe einen Frosch drin, der kämpft um sein Leben. Wahre Geschichte. Und ich vergröhl mich. Ich sage, jetzt muss man mal schauen, wir haben einen Frosch. Ein Frosch in der Presse und der hat wirklich alles mit müssen anschauen. Wirklich übel. Ich glaube, er hat sich gewünscht, dass er runterkommt. Oh Lord. Anyway, Afrika, Big Five. Der Frosch im WC, sehr cool. Wir steigen gerade ein mit dem ersten Punkt. Hindernis Nummer 1.
Ich habe Angst zu versagen. Es ist doch so, beim Auftrag, wenn wir das Zeugnis sein oder wir nehmen uns vor, dann haben wir eigentlich Angst. Oder eben Angst zu versagen. Und das ist übrigens ein grosses Problem, zu versagen. Angst zu versagen ist der Grund, warum du vieles nicht machst. Sehr vieles nicht machst. Ja, ich kann doch das nicht. Zum Beispiel, was wir vorher gesehen haben, in dem Videoclip, ein Salto über ein Mürli. Jetzt, wir haben ja einen Freund, gemeinsamen Freund, der das ja schon auch schon gemacht hat. Der gut, hat beide Hände gebrochen, aber, der macht das. Und, Angst zu versagen ist eigentlich mein Grund, warum ich es nicht mache. Vielleicht gängt's ja, oder? Vielleicht gängt's ja. Grosse Wahrscheinlichkeit, dass es geht. Aber ich habe eigentlich Angst, weil wenn es nicht geht, dann hast du versagt. Und das ist bei uns noch tiefer drin als die Kultur von Amerika. Jedes Mal, wenn ich auf Amerika gehe, ich spüre, dass sie diesen Punkt ein bisschen ringer haben, in dem Punkt. Sie sagen lieber einmal versagen als nichts machen. Lieber einmal versagen als nichts machen. Und bei uns ist eigentlich, wir machen lieber nichts falsch. Wir machen lieber nichts als etwas falsch, ja. Und Angst haben ist ja eine normale Sache. Es kann auch sein, also, das ist ja von Gott gegeben, das hast du dir nicht produzieren müssen. Also, wenn du zum Beispiel als Mensch an einer Klippe entlang läufst, die 500 Meter runtergeht, dann ist Angst etwas Gutes in dem Moment. Weil es könnte wirklich sein, dass du runterfallen könntest. Also, ein gewisser Schutzmechanismus ist normal. Also, wir haben einen Hamster bei uns daheim, wieder einen neuen. Den muss man ersetzen, alle zwei Jahre. Und, also, an dem Punkt muss ich mal sagen, ich habe wirklich Tiere extrem gern. Ich bin mit Tieren aufgewachsen und sonst könnt ihr mal ich habe wirklich, ich fahre es Markt, weisst, ich habe, jenste Eisbären gerettet. Auf jeden Fall haben wir einen Hamster und jetzt, über die Jahre, wo ich Hamster habe, weiss ich etwas, die haben keine Angst vor Höhe. Wenn du die auf dem Tisch hast, laufen die einfach über und gehen runter. Die haben das Feeling nicht. Die laufen über und gehen runter. Ich denke immer, jeder Hamster, der an einer Klippe wohnt, ist einfach tot, weisst. Die haben das Feeling nicht. Und du kannst den in der Hand haben, der springt da runter. Du kannst auf dem Tisch rumlaufen lassen, 5 Minuten geht gut, und auf einmal kommt er da rüber, schmeckt da und läuft dahinter und geht runter. Und dann musst du überall mega immer schauen, dass er nicht runtergeht. Also es ist etwas Gutes. Es ist ja normal, vielleicht. Es ist vielleicht nicht gut, aber es ist normal, Angst. In dem Zusammenhang aber vom Auftrag, vom nichts riskieren, ist es extrem schlecht. Angst vor Versagen ist ein Hinderungsgrund Nummer 1. Wir haben eigene Unsicherheit, die uns abhaltet. Oftmals bin ich nicht sicher von mir selber, kann ich das überhaupt. Ich weiss, ich würde gern. Der andere würde es vielleicht sogar auch gern hören. Das haben wir ja letztes Mal gehört. Dass das ein Irrtum ist, dass der Mensch nicht will hören, das Evangelium, gar nicht will hören über Gott. Nicht über Gott will reden, sind nicht interessiert. Aber ich bin unsicher. Ich habe Angst zu versagen, ob ich es überhaupt kann. Kann ich denn dem das Richtige sagen? Höre ich dann Gott in dem Moment? Was ist, wenn er etwas fragt, was ich nicht weiss? Und das ist ganz klar einer von den grossen 4. Johannes 20,19 sehen wir, wo die Jünger, nachdem dass Jesus gestorben ist, sich verschliessen. Johannes 20,19, für die, die mitlesen oder aufschreiben. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war, ich muss mir vorstellen, Jesus war am Kreuz, er ist gestorben, sie haben ihn begraben und jetzt sind die Jünger zusammen. Und die Türe verschlossen war an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden. Da kam Jesus und trat in ihrer Mitte. Angst hindert dich. Angst ist selten bis nie ein guter Ratgeber. Wenn du etwas machst aus Angst, wenn du etwas nicht machst aus Angst, dann musst du dir unbedingt noch überlegen, ob es noch einen anderen Grund gibt. Es ist einfach nicht der beste Ratgeber. Wenn du aus Angst, aus Furcht etwas nicht machst, ist es meistens nicht ein guter Ratgeber. Die Jünger sind unterwegs gewesen, sie haben das gehört, sie haben Jesus gesehen, sie haben ihn gesehen sterben, die Prophezeiung ist wahr geworden und aus Angst hat sie blockiert. Und Jesus muss erscheinen, kommt durch die Wand durch, ist ja alles verschlossen gewesen und Jesus erscheint übernatürlich hier in der Mitte und sagt, habt keine Angst. Macht doch weiter, vergesst die Angst. Lasst euch nicht abhalten, durch die Angst zu versagen. Lösung, wie man Angst überwinden könnte, ist Mut. Es ist eigentlich so, dass wir oft das Gefühl haben, dass die Mutigen keine Angst haben. Das ist aber nicht wahr. Weil wenn du keine Angst hast, brauchst du keinen Mut. Wenn du Mut brauchst, erst dann, wenn du Angst überwindest. Mut ist nicht, wenn Angst nicht da ist, sondern wenn du etwas überwindest, hast du Mut gehabt. Und ich habe zum Beispiel einen Kollegen von mir, der macht Bungee-Jumping und so, einen guten Freund. Und ich habe ihn mal gefragt, weißt, für dich ist es total locker, ich würde jetzt zum Beispiel nie Bungee-Jumpen, oder? Also dann müsst ihr wirklich etwas abschalten wie der Hamster. Aber er macht das extrem gern. Und ich habe ihn mal gefragt, wieso bist du so crazy drauf, wieso machst du das? Und er sagt, weißt, für mich ist es überhaupt nicht crazy, er muss sich extrem überwinden. Er hat gesagt, er hat voll Angst. Aber er prüft das Seil, er wartet, bis einer gumpet ist, er klärt es ab. Hat er mir gesagt, er ist sehr ein rationeller Mensch. Und er hat mir das aufgezeigt, dass er eigentlich nicht angstfrei ist, sondern einfach mutig. Das ist ein Lösungsansatz. Wart nicht, bis du angstfrei bist, sondern bist einfach mutig. Ich glaube, das ist unsere Herausforderung in dem. Ein Lösungsansatz zum Angst überwinden ist durch Mut. Ganz praktisch. Ein weiterer, zweiter Lösungsansatz, den ich mit reingebe, wie du kannst das Nummer 1 Problem lösen, ist Identität. Deine Identität. Oftmals haben wir Angst durch Unsicherheit. Was denkt denn der andere über mich? Menschenfurcht. Am anderen gut ankommen. Man will ja gut ankommen beim anderen Mensch. Man sucht ja Anerkennung, haben wir auch schon mal gelernt, der Hansjörg, über das Thema. Jeder Mensch sucht eigentlich sich selber im Nächsten, sucht Anerkennung. Wenn du aber die Identität total ableist, dass der andere nicht deine Identität ist, sondern die Identität bei Gott ist, dann kann man Angst einfacher überwinden, weil du etwas weniger hast, was du musst überwinden. Zum Beispiel habe ich ein schwieriges Gespräch gehabt mit einem Kollegen von mir, er hat einige Probleme in seinem Leben und ich musste das mal ansprechen. Und er ist aber nicht gläubig an Jesus Christus. Und ich habe mir gleich mal zu Herzen genommen, mal in mein Leben hineinzureden und mal zu sagen, schau, wie er wirkt. Und dass er so, ich das nicht will, mit ihm zusammen sein. Er muss sich ändern. Und im Vorfeld habe ich gewusst, dass die Identität, wie er reagiert, mir extrem wichtig ist und dass ich eigentlich mich suche ihm, vorhanden ist, habe ich das total abgeleitet. Also er hat zum Beispiel meine Steuern gemacht in den vergangenen Jahren und jetzt bevor ich dem Gespräch habe ich gesagt, er macht meine Steuern nicht, ich tue es selber machen. Und habe meine Steuern selber gemacht. Und dass ich unabhängig wird von seiner Meinung. Dass ich das nicht muss überwinden, dass er mir dann etwas schuldet. Dass meine Identität verknüpft ist noch. Zum Beispiel er dealert auch einmal bei uns im Poker da. Und ich habe ihn extra nicht angefragt. Für den Mal. Das ist alles, bevor ich mit ihm überhaupt geredet habe. Habe ich meine Identität total gelöst von ihm. Versteht ihr? Nicht meine Liebe. Sondern meine Identität, dass er mir etwas schuldet, dass wir irgendwie gleich noch irgendwie einen Weg finden müssen, sondern dass ich total frei kann sein, ihm die Worte zu sagen und die Liebe ihm kann begegnen. Identität. Ein dritter Punkt, wie wir Angst zu versagen überwinden, ist vorbereitet sein. Vorbereitet. Ich merke oft, Christen sind nicht so vorbereitet. Ich bin an der Apostelgeschichte am Lesen und in den letzten Zeugen, also bin ich schon fertig, aber ich merke, wie der Paulus, vor allem eben in den letzten paar Kapiteln, wo er dann einmal verhört wird über Jahre hinweg, wo er einfach aus der Fülle von seiner Vorbereitetsein kann schöpfen. Der hat wirklich das Alte Testament gekannt. Innen und auswendig. Der hat ihnen Gründe aufzählen, warum das Jesus Christus jetzt genau kommen müssen. Und er konnte mit hochgeschulten Leuten können argumentieren, professionell, weil er ist vorbereitet gewesen. Es hätte kaum einen anderen können so gut das Evangelium rausbringen an diesen Leuten, an dem Stamm, in dieser Volksgruppe, wie näher. Weil er ist extrem vorbereitet gewesen. Und ich möchte dich auch herausfordern, wie gut vorbereitet bist du wirklich? Nicht nur in deinem eigenen Worship und die abige CD hören und Worship rein tun und vielleicht, sondern wirklich technisches Know-how. Wissen, wie argumentieren. Was sind überhaupt Fragen von der Welt? Nicht eine Antwort geben, wo gar keine Frage vorhanden ist. Vielleicht einfach mal am Bahnhof sitzen und einfach mal schauen, was können die Leute beschäftigen. Sich investieren, sich vorbereiten für die Not. Und das finde ich extrem einen guten Punkt, wie du kannst Angst vor Versagen überwinden. Römer 1,16 ist ein Vers, wo der Paulus sagt, ich schäme mich vom Evangelium nicht. Ich erzähle das, ich muss das erzählen. Ich kann nicht anders. Und ich schäme mich vor allem nicht. Oftmals schämen wir uns schlicht und einfach. Wer will denn Jesus schon hören? Und du schämst dich. Legt das ab. Zum Schluss. Eigentlich Versagen, also ich habe Angst zu versagen, ist ja der Punkt Nummer 1. Und bei Gott ist interessanterweise genau umgekehrt. Bei Gott ist das Versagen, wenn du nicht tust. Bei Gott ist, wenn du versagst, bei Gott bedeutet Versagen, wenn du etwas nicht tust. Dann hast du versagt. Nicht, wenn du etwas glaubst, sondern wenn du es nicht tust, hast du versagt. Also das Gegenteil eigentlich. Gottes Furcht verdrängt Menschenfurcht. Gottesfurcht verdrängt Menschenfurcht. Wenn wir genug Gottesfurcht haben, wenn ich Gott näher bei mir habe und ich seinen Willen will tun und ich weiss, wer Gott ist, dann kommt der Nächste total in ein neues Bild. Dann tue ich dann total anders einstufen, dass eigentlich seine Meinung viel weniger wert ist als das von Gott. Viel weniger wichtig ist als das von Gott. Oder respektive meine innere Zufriedenheit kommt aus Gottes Furcht raus und ich weiss, der Auftrag steht über allem und es wird der Fall sein, dass Leute fortlaufen. Aber weil ich weiss, ich habe das Richtige gemacht, belastet es mich nicht so. Gottes Furcht überwindet Menschenfurcht. Lass dir das einmal durch den Kopf. Der Punkt Nummer 2. Ich habe andere Prioritäten. Hindernis Nummer 2. Ich habe doch andere Prioritäten. Ich habe doch gar keine Zeit. Wann soll ich denn das machen? Den Auftrag. Jetzt müsst ihr mal das sagen, ich arbeite, dann habe ich Kinder daheim, dann da. Ich habe eigentlich keine Zeit. Oder eben, ich habe eigentlich andere Prioritäten. Ich würde sich einmal einer gesagt, weißt du, Zeit haben alle gleich viel. Und die einen haben noch die Nacht. Aber es ist Prioritätenfrage. Wie du deinen Tag gestaltest, kommt leider darauf an, was ist dir wichtig und was nicht. Wir haben mangelnde Prioritäten oder vielleicht sogar uns ist die Hölle zu wenig bewusst. Oder vielleicht auch der Himmel zu wenig bewusst. Das Leben ist kurz. Eine Dringlichkeit zu wenig bewusst. Dass es hinter dem Evangelium nicht einfach ein To-Do steht, sondern eine Hölle ist. Ein Himmel ist, Leben sind, Tod ist. Ich glaube, oft ist uns zu wenig bewusst, um was es überhaupt geht. Nicht einfach nur, ja, ich sollte mal ein Zeugnis sein. Sondern eigentlich, tief am Schluss, ist die Idee, dass der Mensch, wenn du das nicht machst, in die Hölle kommt. Eine Ewigkeit, die du hättest verändern können. Uns ist Dringlichkeit zu wenig bewusst. Also mir ist Dringlichkeit oftmals zu wenig bewusst. Ja komm, ich mach's morgen. Ja komm, also es ist jetzt auch nicht gerade so gut gepasst. Das ist echt, mal. Machen wir 2 Wochen wieder ab. Nein, ist doch wahr. Dringlichkeit ist nicht vorhanden. Was ist, wenn er stirbt, weisst du, und ich habe es verhängt? Was ist, wenn er eigentlich würde wollen und ich habe es verhängt? Dringlichkeit. Uns viel zu wenig bewusst. Im Jesaja 6, 3 bis 8 ist eine Geschichte vom Jesaja, wo wir kurz lesen können. Und einer rief dem anderen zu und sprach, Jesaja 6, 3 bis 8, für die, aufschreiben oder mitlesen. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwelle von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, der Herrn, der Heerscharen gesehen. Da flog einer der Serubimen zu mir und hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Das ist eigentlich ein bekannter Text. Was ich interessant finde aus dem heraus, ist, dass seine Priorität total geändert hat, nachdem dass er eine Gottesoffenbarung gehabt hat. Er sieht, wie Leute arbeiten. Er kommt in eine Anbetung rein, in einen Ort, wo Gott gross ist, wo Gott präsent ist. Die logische Konsequenz, er merkt, dass er ein Sünder ist. Aus der Sünderkenntnis heraus kommt Vergebung raus. Und nachher ultimativ sofort der Auftrag. Für ihn ist, sehen mich, ist also total logisch. Nach dieser Gottesbegegnung, die du hast, wird deine Priorität wieder total neu geschärft. Und darum ist es eigentlich manchmal noch erstaunlich, dass wir anbeten in Gottes Gegenwart, aber den Auftrag vergessen. Da haben sie gerade das gesagt bei der Einleitung, beim allerersten Predigt vom März. Wie können wir tagelang anbeten, aber den Auftrag nicht wahrnehmen? Wenn du eine Gottesbegegnung hast, führt das zu Sündenerkenntnis, zu Buß, zum Auftrag. Dass Priorität wieder Nummer 1 wird, auch für unser Leben, brauchen wir Gotteserfahrungen. Lösungen, wie kommen wir dort hin? Praktisch abgebrochen. Ich glaube, wir müssen lernen, Erbarmen haben mit den Menschen. Da haben sie gesagt, einmal, wie sagst du das einmal, Identifikation mit dem Nächsten. Was fühlt er wirklich? Was hat er für einen Schmerz? Wie könnte Gott ihn erreichen? Für was könnte er befreit werden? Eine Identifikation oder ein Erbarmen. Ich habe hier aufgeschrieben, Lukas 10, 33, der barmherzige Samariter. Die Geschichte besticht ja, dass einer wird zusammengeschlagen auf der Strasse oder er hat einfach mega Probleme. Nenn wie du willst. Und es kommen ein paar Gläubige vorbei. Aber niemand tut sich wirklich mit dem erbarmen. Im Vers 33 heisst, der Samariter, er war ein Samariter gewesen, also wie du ein Schweizer bist, der hat Erbarmen gehabt. Seine Motivation war Erbarmen gewesen. Er hat ihn gesehen am Boden liegen und gesagt, ich erbarme mich dem. Dem geht es schlecht, das gibt es ja gar nicht. Ich kann ja etwas verändern, ich kann etwas machen. Und Erbarmen überwindet. Mitleid überwindet. Ein weiterer Punkt ist Planen. Schau, wenn du Schwierigkeiten hast mit Prioritäten setzen, dann plan es einfach ein. Es gibt viele Situationen in Zürich und der Umgebung, wo Menschen das Evangelium verkündigen. Wo auf die Strasse gehen, gehen mit jemandem mit, machen mit jemandem ab. Und mach das ab, dass es wieder zur Priorität wird. Mach es nicht nur dann, wenn du dich danach fühlst. Oftmals fühle ich mich nicht danach. Und ich gehe trotzdem. Und ich weiss jedes Mal, und das würden die ISTL-Studenten bezeugen, wir sind dort und denken, gut, jetzt machen wir noch Gebetszeit, oder? Wir gehen jeden Dienstag auf die Strasse am Nachmittag zu Zürlichen und denken immer, gut, jetzt müssen wir noch auf die Strasse. Ist ja total lässig. Aber dann gehst du. Und wirklich, jedes Mal, wenn ich gewesen bin, weiss ich, habe ich ein Feeling von, das ist einfach perfekt. Das ist genau das gewesen, was Gott hat wollen von mir. Ich bin noch nie enttäuscht zurückgekommen. Wirklich noch nie. Wirklich noch nie. David, noch nie. Bist du auch noch nie enttäuscht? Noch nie. Weißt du so? Ist einfach so, weißt du? Dann überlist dich bitte. mit anderen mitgehen, Gemeinschaft suchen mit denen, die es machen, mit Leuten zusammenhängen, die die Leidenschaft haben. Man sagt auch, deine Freunde prägen dich. Sag mir deine Freunde und ich sage, wer du bist. Dann such da solche Freunde, die das machen, die das cool finden, die das als Priorität haben. Und ich glaube, darum ist es auch cool, dass du da in der Church bist. Da habe ich auch wieder hergeschrieben, eigentlich erbarmen die Not, oder eben die Not, sich die Not vor Augen führen. Sich die Not vor Augen führen. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der wird total weich, wenn er sich einmal Zeit nimmt, zum Menschen anzuschauen. Er sagt von sich, wenn er unter Menschen ist, kommt ihm eine Not entgegen. Wird ihm die Not bewusst. Nimm dir mal Zeit, geh nochmal zu Abend um 6 Uhr in den Hauptbahnhof und sitz irgendwo nicken. Mit dem einen Gedanken, Jesus, wie siehst du die Menschen? Was ist meine Lösung? Und ich glaube, Priorität wird aufsteigen in deinem Leben. Ist auch das Rausstüdeln, das Weiterziehen, das Verdrängen. Es ist so schnell, tun wir einfach. Ja, es ist halt nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Ja, es hat nicht genau alles gepasst. Und ich habe mich oftmals ertappt, weißt du, wo ich mit der Mission rausgegangen bin und dann hat irgendetwas nicht gepasst oder wir sind nicht aufs Gespräch oder nicht aufs Thema und dann habe ich es doch einfach sein gelassen. Wenn du etwas wirklich dringlich machst, dann machst du das zu Zeiten und zu Unzeiten. Und darum sagt das eben auch die Bibel. Es meint nicht, weißt du, tu möglichst schräg das Evangelium erzählen. Also wenn es möglichst nicht passt, dann bring es noch rein. Das meint er nicht. Er meint, ein Feeling kreieren, wo dir eigentlich egal ist, wie gut es jetzt gerade passt. Weil ich habe ja einen Auftrag. Ich bin an einer Mission. Ich kann doch nicht warten, bis alles immer stimmt. Und dann noch clever einfädeln, ist auf jeden Fall wichtig. Was dich am meisten beeinflusst, gibt dir Priorität. Was dich am meisten beeinflusst, gibt dir am meisten Priorität. Und da drin ist die Frage, wie fest du dich Gott beeinflussen? Matthäus 6, 21. Wo nämlich dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Wenn Gott dein Schatz ist, dann ist dein Herz auch bei ihm. Der zweite Punkt. Oder Hindernis. Mir fehlt die Autorität. Hindernis Nummer 3. Sorry, habe ich jetzt 2 gesagt? 3. Hindernis Nummer 3. Mir fehlt die Autorität. Ich kann ja nichts auslösen. Frust, warum das niemand zum Glauben kommt. Sonst ist so viel mal erzählt und nichts passiert. Oder ich komme nie dazu, um das zu erzählen. Oder ich bin eigentlich ein schlechtes Vorbild. Du glaubst nicht einmal selber an dich, oder? Und da ist die Frage, vielleicht würdest du dir selber nachfolgen? Wärst du dein Jünger? Sünde, die uns abhalten, eigentlich kurz zusammengefasst, ist einer der grossen Autoritätsrauber. Ich meine, du weißt, wenn du gesündigt hast, wo du dich nachher fühlst. Und das ist extrem doof, wenn genau nachher, einen Tag später oder eine Stunde später, ein Kollege wieder anruft und sagt, du kannst mir mal von dem Jesus erzählen. Ich möchte frei werden. Mangelnde Autorität kommt aus Sünde, aus Frust, was auch wieder Sünde ist. Also eigentlich, blöderweise sind eben alle die Punkte eigentlich eben dann Sünde, oder? weil man glaubt nicht wirklich, versteht ihr? Man glaubt eigentlich nicht wirklich, was Sünde ist, ja. Dein Lebensstil, der nicht das reflektiert, wo man sollte. Lösungen da drin, um die Autorität steigen zu lassen in deinem Leben, ist eine Echtheit. Entwickle eine Echtheit. Bist so, wie du bist, immer. Also, ja, der Gute in dir. Ist ja naheliegend, he? Das Gute, wo Gott dich prägt, das, was Gott von dir möchte, bist das einfach immer. Eine Echtheit. Die Leute wollen Echtheit sehen. Oftmals glaube ich auch, dass die Leute dich nicht fragen, weil sie es nicht sehen. sie sind fast überrascht sind und sagen, aha, ah, wow, okay. Also, so kompetent wirkst du jetzt nicht in dem. Ja, weil sie es nicht sehen, oder? Echtheit verleiht dir Kompetenz. Lass dich prüfen. Bist ein Vorbild. Wenn du rausgehst und sagst, hey, ich bin sowieso immer ein Vorbild, ich kann nur entscheiden, ob ich ein gutes oder schlechtes bin, weil das ist nämlich die Wahrheit, dann musst du dich entscheiden, bin ich ein gutes oder ein schlechtes. Es gibt nicht, dass du keine Meinung hast und dass du kein Vorbild bist. Du bist einfach entweder ein gutes oder ein schlechtes Vorbild. Und in dem Bewusstsein bist du immer ein Teil der Lösung oder ein Teil des Problems. Und du kannst nur einem Herr dienen. Sind wir uns bewusst, dass das effektiv Fakt ist? Und ich glaube, uns ist es eben auch bewusst. Ich glaube nicht, dass das die vier Punkte so total, oh wow, noch nie gehört hat, zum Glück gesagt. Nein, es ist wirklich ein Erkenntnis, das ich euch möchte, in der Neubewusstsein. Sind wir uns bewusst, dass ich kann an Vollmacht verlieren, wenn ich selber nicht lebe? Sind wir nicht überrascht, wenn die Leute nicht wissen? Dritter Punkt von einer Lösung ist Vergebung. Oder eben Heiligkeit. Vergebung oder Heiligkeit. Entweder lebst du heilig, also nicht entweder, leb heilig und nimm Vergebung in Anspruch. Nimm sofort Vergebung in Anspruch. Lass nicht den Teufel dich etwas einreden lassen. Hock nicht in dem Ding rein. Sondern hol sofort Vergebung. Komm in die Heiligkeit zurück von Vorbild, von Echtsein, von Autorität rein. Komm zurück zu dieser Vergebung. Das Neue Testament redet sehr stark von Vergebung, von Erlösung, von Freisetzung. Um das geht's. Zurückfinden. Zurückfinden zu Gott. Und wieder neu den Auftrag aufnehmen. Der HD hat einmal geredet, siegreiches Leben, solid ground, ist um das gegangen. Die, die das noch runterladen wollen, das ist noch im Internet. Solid Ground, siegreiches Leben vom Hans-Jürg. Weiterer Lösungsvorschlag ist trainieren. Trainieren. Du musst trainieren, um besser zu werden. Das heisst, dich selber überwinden, versuchen, willen. Das sind alles Voraussetzungen, um Autorität zunehmen. Es ist ja der Spruch, oder? Es ist noch nie ein Held geboren, sondern nur Babys. Es ist noch nie ein Held geboren, sondern nur Babys. Aber die Leute, die trainieren, die wollen, die den Wunsch haben, etwas zu erreichen, die werden zu Helden. Ein weiterer Lösungsvorschlag ist, Gott fragen, wer offen ist im Umfeld. Wer ist denn offen in meinem Umfeld? Wo sind die offenen Türen? Und vielleicht hast du zu wenig Zeit in dem genommen und darum hast du keine Autorität, weil eigentlich die Leute, die du ansprichst, eigentlich gar nicht deine Frucht sind. Und ich habe es extra relativ weit unten genommen, dass er jetzt nicht meint, das ist die Lösung für Autorität. Es ist ein kleiner Punkt in dem Sinne. Ich glaube wirklich, Sinnlosigkeit ist der Schlüssel, zum Autorität zu nehmen. Aber ich glaube auch, dass wir oftmals unsere prophetische Begabung zu wenig geschult haben, dass wir eigentlich an Bäume ausreißen wollen, wo du gar nicht kannst. Wo du gar nicht kannst. Und ein weiterer Lösungsansatz für diesen Punkt ist, wenn du die ersten zwei Punkte umsetzt. Wenn du Angst vor Versagen ableihst, mutig bist, weil im Josua 1 steht, weißt, sei mutig, verzage nicht, weißt, weil ich bin bei dir. Und Prioritäten zuvorderst haben, das Zückerli, die Motor, dann wird Gott der Letzte sein, der sagt, ja gut, jetzt, also, ich könnte jetzt 10 Leute retten, aber, ich mach's nicht. Mach's nicht. Ich glaube, das ist ein Faktor, der sie in sich rein spielt. Alle vier Punkte geben dem anderen Autorität. Der Schluss von dem Punkt, den finde ich noch cool, weil oftmals sagen wir, ja, wir haben ja keine Vorbilder. Zeig mir einen, der das macht, und dann mache ich es auch. Zeig mir einen, der regelmässig Leute zum Glauben bringt, und dann gibst mir die drei Tipps, und dann mache ich das, und dann ist ja das locker, weisst du, aber ich habe ja keine Vorbilder. Gib niemandem anders die Schuld als dir selber. Warte nicht auf ein Vorbild, sondern bis eins. Ich sage diesen Leuten immer, schau, wenn du kein Vorbild findest, warum bist es dann nicht du? Bist du ein Teil von der Lösung oder ein Teil vom Problem? Weil wenn ich es nicht in dir sehe, dann bist du auch kein Vorbild für mich. Also du bist ja für mich kein Problem. Gehen wir einander voran, heizen wir einander. Der letzte Punkt. Hindernis Nummer 4. Ich rechne nicht mit Erfolg. Ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ihr betet für eure VIPs, für suchende Menschen in eurem Umfeld täglich, dann oftmals merke ich, wie ich etwas einfach bete, wo ich eigentlich nicht glaube. Ich meine, wie glaubst du wirklich, dass dein Freund oder dein Nachbar, wenn du jetzt mal anschaust, weißt, mach deine Augen zu, jetzt stellst du dir einen vor, von dem, wo du betest, und jetzt überprüf deinen Glauben, ja. Könnt ihr nächsten Sonntag da rein sitzen? Vielleicht nächsten Monat? Kommt er zum Glauben? Ich glaube, einer der Gründe ist, dass wir so erfolglos sind im Auftrag, ist, dass wir eigentlich nicht mehr daran glauben. Der Teufel hat es irgendwie geschafft, uns ein Unglauben, eine Fruchtlosigkeit, dass wir daran glauben, das ist eigentlich gar nicht möglich. Das ist Härtenboden, weißt du, einfach blöd, blöd, blöd. Und ich habe mich auch kurz, ich ertappe mich einmal wieder in dieser Spirale von Unglauben. Ja, weißt du, wenn Gott will, dann macht er das schon, oder? Und offensichtlich will er nicht, oder? Und es ist totaler Unglauben, der raufkommt. Und das hätten wir haben fast, wir finden, würden fast Gründe finden, dass wir noch Recht hätten, nicht glauben. So hohl. Wir würden es ja noch fast herausfinden, oder? Es passiert ja sowieso nichts. Was kann ich schon bringen? Es ist ja gar nicht meine Aufgabe. Ich lebe meinen Glauben ja selber nicht. Weißt du? Also, was du eigentlich sagst, ist, weil du in die Hölle gehst, sollen die anderen auch. Es ist ein harter Boden. Es ist eine totale Erfolglosigkeit, die da reinkommt. Totale eine Zermürbung. Und die Lösungen dazu, naheliegend, ist Glauben. Ich glaube, es werden Leute in deinem Umfeld zum Glauben kommen, wenn du glaubst. Es ist sogar so, dass eine These, ich sage jetzt mal eine These, ich glaube es eben ein bisschen, ich glaube, Menschen kommen nicht zum Glauben wegen unserem Unglauben. Das musst du wirklich mal reinziehen, oder? Menschen kommen nicht zum Glauben wegen unserem Unglauben. Man rechnet ja gar nicht mit dem. Wenn wir schon, nur schon reden, ist es ja so, ist es ja gut, und dann, ja, du musst halt dann selber entscheiden, gell? Okay, super. Ich habe es dir erzählt, aber machst du es eh nicht. Aber du, komm, gehen wir weiter. Weißt du, ist eine totale Schwachheit, weißt du? Aber wenn ich dort bin und nachher überrascht wäre, oh wow, jetzt kannst du das ablehnen. Ja, jetzt bin ich total überrascht. Jetzt bin ich überrascht, wow, das hätte ich nie gedacht mit dem. Wir haben das letzte Mal mit einem so geredet, wo du nachher gesagt hast, das ist jetzt das Höchste, was ich gehört habe. Also die anderen 10 Leute, das ist immer cool. Also, jetzt bin ich wirklich total im Unglauben. Hey, ich glaube es dir nicht. Du hast noch eine Woche Zeit, aber nachher kannst du noch mal melden. Nein, das wär der Glaube, weißt du? Wenn ich die Bibel lese, auch mit den Paulus und so, dann sind die unterwegs und habe ich das total hochgefunden, dass die jetzt das nicht wieder annehmen, weißt du? Das kann ja gar nicht sein. Das ist ja die Good News, die gute Nachricht, das Evangelium, weißt du? Da kannst du gar nichts falsch machen. Extrem komisch, dass die Leute das nicht annehmen. Das ist überraschend eigentlich. Ein weiterer Lösungsfaktor ist die Proklamation von der Wahrheit. Du musst unbedingt die Wahrheit aussprechen, und nicht eine Lüge. Und nicht dein Unmut, dein Unglauben. Wenn du das hast, dann vergiss es und nimm die Wahrheit wieder für. Proklamier, dass die Menschen gerettet werden, dass Jesus gekommen ist, um zu suchen, was verloren ist. Dass jeder Mensch soll gerettet werden und so weiter und so fort. Weil das sind Facts und diese Worte haben Kraft. Das andere ist einfach zerstörerisch, verwirrig. Dann machen wir uns gegenseitig fertig. Und auch wenn es momentan vielleicht mit diesen 2,5% nicht so gut aussieht, das ist ja super, da haben wir 98% mehr Anteil, die wir noch einholen können. Das ist der Hammer. Da kannst du irgendeinen pflücken und das Evangelium erzählen. Wir müssen nicht darum kämpfen, weißt du? Nimm du den, ich nimm den, vermutlich sind beide verloren. Oder eben auch, wie siehst du deine Freunde? Oftmals beim Pokern, dann reibe ich meine Augen und ich frage Gott, okay, wenn jetzt die alle in der Church wären, was würden sie machen? Und dann schaue ich es an Und dann bei zwei weiss ich gar nicht, weil ich weiss gar nicht, wie sie leben, überleben. Und bei den anderen habe ich wirklich manchmal ein klares Bild. Weisst, wow, wenn die Christen wären, die würden das und das machen und die wären super in dem. So wie die Militanten unterwegs sind, wenn die das könnten umsetzen, oder? Das wäre extrem. Und der Glaube fängt an wachsen, wenn ich meine Leute in meinem Umfeld sehe, wie sie wären, wenn sie Christen wären. Das ist einfach total cool, das muss man mal machen. Dann denkst du, hey, das ist ja ein Witz, weisst, jeder Mensch glaubt. Dann haben wir eine Botschaft abladen von mir. Eigentlich glaubt ja jeder Mensch, weisst, du musst nur ein bisschen neu starten, neu booten, neu den PC mal sauber neu installieren wieder. Und dann läuft der richtig und dann könnte es genau militantmässig, genau gleich, einfach für Jesus. Wieso hat es der Paulus gemacht? Der hat sich nicht gross, also nicht gross verändert. Der hat sich mega verändert, aber eigentlich vom Charakter her ist er der gleich militante Typ gewesen und hat auch schon Christen verfolgt, hat er die Heiden verfolgt. Seine Art. Also, die, die jetzt die Botschaft online abladen, der hat nicht die Heiden verfolgt, der hat sie gewinnen für sich gewonnen.